Feinfühlig, der Podcast zu digitaler Kulturforschung. Ein Institutskolloquium für die Ohren.
Im Gespräch mit Shirin Weigelt über Berührungsmomente des Digitalen.
Es könnte ja so scheinen, als wäre Berührung etwas, was Menschen können. Ich würde aber dafür plädieren, dass Berührung auch von den Techniken und Programmen ausgehen kann.
Herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Hanna Kanz und meine Gästin heute ist die Philosophin Shirin Weigelt. Sie hat Publizistik und Kommunikationswissenschaften sowie Philosophie in Berlin und Paris studiert und aktuell arbeitet sie im Rahmen des Graduiertenkollegs Medienanthropologie der Bauhaus-Universität Weimar an ihrer medienphilosophischen Dissertation zur Taktilität des Digitalen. Es geht also um Berührungsmomente digitaler Mediengefüge und dadurch bedingte Selbst- und Weltverhältnisse. Schön, dass du da bist und ich freue mich sehr auf das Gespräch heute.
Ja, danke für die Einladung.
Und damit würde ich auch gern gleich direkt ins Thema starten. Was macht denn für dich den Reiz deines Themas aus und was interessiert dich denn daran besonders?
Also grundlegend macht den Reiz meines Themas für mich aus, dass es besonders, also sehr vielschichtig ist und es verschiedene Abstraktionslevel gibt, auf denen man mit digitalen Medien und eben den Berührungsrelationen auseinandersetzen kann. Außerdem reizt mich daran, dass es ein sehr zeitgemäßes Thema ist, also sehr aktuelles. Und ich glaube, dass es darüber noch etwas aufzuklären gibt, auch über uns selbst, unser Selbstverständnis in der heutigen Zeit. Also es ist keine reine Theoriearbeit und trotzdem lassen sich am Digitalen sehr viele interessante philosophische Theoreme trotzdem nochmal klar machen, beleuchten, anwenden vielleicht sogar. Und genau, ich glaube, das finde ich so eine ganz spannende Mischung meines Dissertationsthemas.
Wo siehst du denn da die große Lücke? Also man könnte ja sagen, Digitalität ist sehr gegenwärtig. Worauf schauen wir denn aktuell zu wenig?
Ich glaube gar nicht. Also insgesamt wird natürlich über Digitalität, Digitalisierung, verschiedene Einzelformen auch von Digitaltechniken oder so, da wird total viel drauf geguckt oder auch digitale Praktiken. Und trotzdem scheint es mir da noch so grundlegende Begriffsklärungen noch nicht geleistet worden zu sein. Und an denen, genau, die interessieren mich auf jeden Fall. Das Gefühl, dass da der gesamte Diskurs irgendwie noch so sehr auf eine Art unsortiert ist oder auch in vielen Einzeldisziplinen über Digitalität, Digitalisierung und so weiter nachgedacht wird, geforscht wird und dass da aber teilweise diese Diskurse nicht miteinander in Beziehung gesetzt werden oder auch gar nicht miteinander im Gespräch sind und dass es insbesondere auch aus der Philosophie heraus da noch keine oder wenig zumindest im Moment Herangehensweisen gibt, sich diesem Thema zu widmen. Und das, obwohl es eben unser Alltagsleben und unser gesamtes irgendwie Dasein in der Welt gerade so massiv bestimmt und wir alle da auf unterschiedlichen Ebenen jeden Tag uns mit irgendwie Digitalität auseinandersetzen müssen. Und trotzdem gibt es noch nicht so viele griffige Herangehensweisen daran, was denn das Digitale ausmacht, also was die Spezifiken sind, was bestimmte digitale Praktiken oder auch Selbst- und Weltverhältnisse, die sich durch dieses spezifische neue Medium irgendwie in die Welt gebracht haben. Darauf gibt es irgendwie noch nicht so richtig viele theoretische und wissenschaftlich ausformulierte Zugriffe.
Ja, wir haben ja viele Studierende auch, die diesen Podcast hören werden. Und so eine Frage, die, glaube ich, alle permanent beschäftigt und auf die auch ich immer schwierig eine Antwort finden kann, ist, wie man denn eigentlich zu einem guten Forschungsthema kommt. Also wenn du jetzt so von deinem Thema berichtest, scheint es ganz augenfällig, warum das spannend ist. Aber wie bist du denn selbst auf die Idee gekommen, das zu erforschen?
Ich hatte meine Masterarbeit zu einem ähnlichen Themenkomplex geschrieben, nämlich ein Phänomen, was damals aktuell und virulent und jetzt heute auch wieder war, nämlich Postfaktizität und Politik. Und in dem Zusammenhang ist dann der Themenkomplex der Medien überhaupt und vielleicht auch der veränderten medialen Lage, in der wir uns befinden, irgendwie jetzt genau immer vermehrt stärker durch die Entwicklung neuer Medien. Genau, das habe ich in meiner Masterarbeit nicht behandeln können und das ist so ein bisschen liegen geblieben als Thema. Und deswegen, genau, also es war quasi etwas, eine Frage, die noch offen geblieben ist aus meinem Masterarbeitsthema heraus, der ich mich dann widmen wollte, weitergehend. Oder ich habe zumindest angefangen, da mal zu gucken, was könnte man denn dazu sagen und was gibt es da schon an Theorien und Zugriffen und Phänomenen und was ist da überhaupt relevant in der Art und Weise, wie digitale Medien unsere Gesellschaft verändern und auch politische, wie gesagt, oder ästhetische oder so Paradigmenwechsel einleiten vielleicht. Und so bin ich dann zu meinem Thema gekommen. Nach irgendwie einem ersten Anrecherchieren habe ich gemerkt, da gibt es irgendwie was zu sagen. Und mich interessiert dann auch ein bestimmter Aspekt daran. Also das ist ja dann auch immer die Frage, dass man nicht nur die Forschungslücke in Anführungszeichen findet, sondern auch vielleicht schon eine erste Idee hat, in welcher Richtung man das umsetzen möchte und mit welchen Autorinnen oder Theorien oder welche Denkansätze für einen selber da produktiv erscheinen, um diese Lücke zu bearbeiten. Und genau, so bin ich zu meinem Thema gekommen.
Ja, und du kommst jetzt aus der Philosophie. Der Podcast ist ja in der Kulturanthropologie angesiedelt. Kannst du einfach mal ausführen, mit welchen Methoden ihr in der Philosophie so arbeitet oder halt, wie du dich deinem Thema näherst und wie du das erforscht?
Ja, die Methodenfrage ist Philosophinnen, weiß nicht, die stellt sich auf eine Art immer wieder und sie ist, glaube ich, gar nicht unbedingt so leicht zu beantworten, obwohl natürlich die Philosophie irgendwie schon eine sehr alte wissenschaftliche Disziplin ist, aber so was machen wir eigentlich, wenn wir philosophieren, ist vielleicht gar nicht so leicht zu erklären oder zumindest ist es meistens nicht so nah daran, was man als eher empirische Methoden vielleicht kennt in der aktuellen Wissenschaft. Ich würde sagen, es hat meine Methode oder auch die philosophische Methode hat ganz viel mit Hermeneutik zu tun, also mit Verstehen. Man fängt an, sich einem Gegenstand, einem, genau, über den man etwas wissen möchte, einer Frage oder so zu widmen und versucht etwas darüber zu verstehen und zieht dafür verschiedene Dinge heran, die einem dabei helfen können. Also sei es andere Texte, die Gedanken von anderen Menschen, aber auch vielleicht eine Phänomenbeschreibung oder so kann dann hilfreich sein, sich zu überlegen, was gehört denn alles zu dem Gegenstand, den ich mir da anschaue und dann versteht man ein Stückchen besser vielleicht und kann neue Fragen stellen und macht dann wie so einen konzentrischen Kreis um dasjenige, was man da gerade verstehen möchte. Genau, und ich glaube, das sind dann eigentlich schon zwei Sachen, die ich als so Methode mitgenannt habe. Also das eine wäre Hermeneutik, das andere Phänomenologie. Und persönlich versuche jetzt auch oder schaue auch gerne in die empirische Sozialforschung mal rein und gucke, was haben die denn für Methoden. Mein persönlicher Gegenstand, oder ja genau, der Gegenstand meiner Dissertation sich daran ja auch ein Stück weit anlehnt. Und gerade sowas wie dichte Beschreibungen zum Beispiel können total hilfreich sein, um sich selber erstmal ein Material zu schaffen, mit dem man dann weiterarbeiten kann, an dem man dann weiter etwas verstehen und verdeutlichen kann. Ja.
Und was würdest du sagen, sind spezifische Schwierigkeiten, die dir in deinem Forschungsprozess begegnen?
Ich glaube, das eine ist, dass ich mir ein relativ breites Phänomenfeld gesucht habe, also Digitalität irgendwie oder digitale Medien als ja auch auf den verschiedenen Abstraktionslevel. Und genau, das ist etwas, was mich interessiert und was ich gerne auch auf eine Art beibehalten will. Aber das heißt natürlich, dass das auch dazu führen kann, dass es ein bisschen zerfleddert, dass man gar nicht mehr weiß, worüber spricht man denn jetzt, was gehört denn noch zu meinem Gegenstandphänomen dazu oder nicht. Und dass es dazu eben noch nicht die Theorie gibt und auch noch nicht den theoretischen Zugriff, ist vielleicht auch noch so eine Schwierigkeit. Das heißt, ich habe viel, was ich mir selber zusammensuchen muss und wofür ich aber auch selber dann gute Gründe angeben muss, warum ich denn jetzt das benutze und das andere nicht. Ich glaube, das ist so ja eine Schwierigkeit, aber dann natürlich auch etwas, was das eben den Reiz ausmacht oder eine Herausforderung ist, die ich auch die auch positiv ist natürlich für mich. Es ist nicht langweilig und ich habe viel irgendwie Argumentationsaufwand, den ich selber leisten kann und muss. Und aktuell ist natürlich eine große Schwierigkeit, die sind die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, die mein ganz alltägliches Forschen und Arbeiten massiv einschränken, verändern und mit der natürlich alle Menschen, die gerade an irgendetwas arbeiten oder auch leben und so weiter zu tun haben. Und ich finde aber, das darf man gerade auch beim geisteswissenschaftlichen Arbeiten nicht unterschätzen. Ich glaube, es gibt vielleicht eine Vorstellung, dass gerade Philosophinnen alleine in ihrem Elfenbeinturm sitzen und nur mit Büchern umgeben sind. Und für die müsste das ja kein Problem sein, dass man gerade nichts anderes tun kann und isoliert ist und so weiter. Aber ich merke ganz stark oder ja, dass das nicht stimmt und dass gerade auch die Philosophie davon lebt, im Austausch zu sein und in einen Modus auch der Kontemplation reinzukommen, der ein gewisses Wohlbefinden braucht. Und das ist einfach gerade nicht gegeben. Genau.
Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Es ist ja auch natürlich, dass wir jetzt uns in diesem Podcast-Format treffen und unterhalten, auch der Pandemie geschuldet. Sonst wäre das ja vermutlich ein Institutskolloquium und wir hätten dich einladen können, nach Freiburg zu kommen. Das wäre natürlich schön gewesen. Gut, dann beginnen wir mit den Quick Questions. Das heißt, ich lese einfach den Satzteil vor und du beendest ihn dann.
Okay.
Die Trennung von Online und Offline ist für mich
in einer postdigitalen Welt nicht mehr möglich.
Affekte erforschen bedeutet für mich
ein herausforderndes, zeitgemäßes, produktives und interdisziplinär angelegtes Forschungsfeld.
Die besten Einfälle in Bezug auf meine Forschung habe ich, wenn?
Wenn ich intensiv an etwas herumdenke und im Austausch mit Texten oder Personen bin.
Ein wichtiges Werk in meinem Studium war?
Foucaults machttheoretische und genealogische Schriften, also insbesondere Wahnsinn und Gesellschaft, die Geburt der Klinik, Überwachen und Strafen sowie Sexualität und Wahrheit.
Für die Zukunft meiner Forschung wünsche ich mir
persönlich die Ressourcen zu haben oder zu bekommen, damit weitermachen zu dürfen, zu können.
Studierenden rate ich?
Zwei Dinge, bleibt neugierig und bildet Banden.
Ist ein spannender Rat. Ich habe ja einen Text von dir gelesen, den du schon zur Taktilität des Digitalen publiziert hast. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann schreibst du auch so ein bisschen gegen einen sehr populären Diskurs an, der irgendwie das Digitale so auch als Körpervergessen bezeichnet oder der irgendwie davon ausgeht, dass Menschen so immer weniger mit ihrem Körper zu tun haben, weil sie immer mehr mit dem Digitalen zu tun haben. Und auch sehr populär in diesem öffentlichen Diskurs, zumindest in meiner Einschätzung, ist diese ganz starke Trennung zwischen Offline und Online, die da gemacht wird. Wie siehst du die denn? Gibt es noch sowas wie eine Trennung zwischen Offline und Online und wo verzahnt sich die?
Also ich glaube, diese Trennung gibt es in gewisser Hinsicht nicht. Also auf einer gesamtgesellschaften oder vielleicht sogar ontologischen Ebene gibt es keine Trennung mehr, weil wir eben in einem postdigitalen Zeitalter leben. Ich glaube, mich interessiert dann konkret nicht nur online, offline, sondern ja vielleicht auch das Digital-Mediale als so ein aktuelles gesellschaftliches, lebensweltliches A priori, was halt nicht mehr wegzudenken ist und was selbst die Praktiken und Vollzüge und Daseinsweisen wir vielleicht als irgendwie offline begreifen, also wo wir denken, ah, hier hat doch nichts, hier ist nichts Digital-Technisches im Spiel, aber selbst die werden beeinflusst von der Möglichkeit und von den Technologien, die es eben aktuell gibt. Und das ist primär oder sehr wirkmächtig das Digitale oder die Digitalität. Und dann wird es ja vielleicht sogar eher spannend zu gucken, wie genau funktioniert denn diese Verzahnung von online, offline, digital, analog. Wo gibt es da Kontinuitäten? Wo beeinflusst das eine das andere? Dann müsste man sich vielleicht auch jeweils konkrete Phänomene anschauen, wo diese Verzahnung oder so eine Rolle spielt und wo das wäre vielleicht auch so eine meiner oder ist im Moment noch eine meiner Annahmen, die ich weiter ausbuchstabieren muss für mich, inwiefern denn unser gesamtes Dasein vielleicht, oder eben, ich würde das als Selbst- und Weltverhältnis bezeichnen, durch das Digitale und die Möglichkeiten irgendwie von online sein und vernetzt sein und so weiter, inwiefern das unser, ja, wie gesagt, das ganze Selbstverständnis von uns gerade beeinflusst und wir quasi zu digitalen Subjekten werden.
Mhm. Ja. Du hast es ja davor jetzt auch schon angesprochen, das ist ja eine irgendwie sehr undifferenzierte Gemengelage zum Teil und da kommen irgendwie viele Begriffe ins Spiel. Also einerseits reden wir oft von Digitalität, dann geht es irgendwie um Medien, um Technologien, um digitale Medientechnologien. Hast du denn schon einen Weg gefunden, diese Begriffe voneinander abzugrenzen oder wie verwendest du die? Also gerade, hier würde mich gerade interessieren, so Medien und Technologien irgendwie, wie geht man mit diesen Begriffen um?
Ich glaube, es ist interessant, dass du das sagst und das ist eine meiner, war ja auch oder ist immer noch so eine meiner Einstiegsmomente für meine Dissertation zu merken, da gibt es noch ganz viel, was unsortiert ist an Begriffen und Vorstellungen und Medien und Technik ist eines davon, wobei ich sagen würde, dass es total wichtig ist, gerade was Digitalität angeht, genau das beides immer zusammenzudenken. Also das Digitale ist genuin technisch und technologisch vor allem, aber es ist eben oder wird dadurch für uns interessant, relevant, wo es zum Medium geworden ist. Und ich glaube, dass das sehr schnell passiert ist. Also vielleicht ließen sich noch die ersten Rechenmaschinen als Vorläufer von Computern, die tatsächlich einfach nur Rechenaufgaben gelöst haben, als mehr oder weniger reine technische Werkzeuge oder so begreifen. Aber sobald Computer miteinander und dann auch mit Menschen und menschlichen Verstehensweisen und Praktiken gekoppelt wurden, in dem Moment werden sie dann spätestens zum Medium und auch in einem engeren Sinne, wie wir vielleicht heute Medien verstehen, nämlich als Kommunikations- und Informationsmedien, aber vor allem irgendwie auch darüber hinaus als, ja, als vermittelnde und in der Mitte stehende und Zwischenräume bespielende und performativ Dinge hervorbringende Entitäten. Und genau, deswegen Medien und Technik ist, was das Digitale angeht, nicht voneinander zu trennen. Und andersrum kann man sich dann noch fragen, was heißt das jeweils für bestimmte Medientechniken? Also inwiefern spielt dann zum Beispiel das technische Moment, also zum Beispiel gerade was auch den Software-Aspekt angeht von Digitalität, finde ich das zum Beispiel noch total spannend und unterbeleuchtet auf eine Art. Also was heißt denn Programmieren und Algorithmen und Software und so weiter? Was ist das denn für eine spezifische Technik vielleicht auch, die dann als wichtiges Medium für uns bestimmt und bedeutsam wird? Ich glaube, dass es da eine Produktivität gibt, das beides zusammenzudenken, aber dann auch wieder so analytische Schnitte einzufügen und nochmal hinzuschauen, was ist das denn jeweils konkret für eine Technologie und was wird hier medialisiert?
Da sprichst du ja auch ganz einen interessanten Punkt an, der im Deutschen auch sehr schwierig ist, finde ich, dass Techniken und Technik so oft zusammengebracht wird, wo Technik ja im Sinne von tatsächlicher Hardware vielleicht, also quasi der Hammer sein kann und Techniken die Verwendung des Hammers.
Ja.
Was ja auch die Sache nicht einfacher macht.
Auf eine Art macht es diese, ja. Ich glaube, was hier hilfreich ist, ist so eine Perspektive vor allem auch von Kulturtechniken, also dass irgendwie Menschen schon immer Techniken benutzt haben oder vielleicht dadurch auch erst verschiedene Entwicklungsstufen und Menschwerdungsstufen und so weiter durchlaufen haben und dass quasi Technikgebrauch in Anführungszeichen oder vielleicht auch gar kein Gebrauch, sondern dass es da so eine Wirkung gibt von dem jeweilig verfügbaren technischen Werkzeug in Anführungszeichen und den Praktiken, die damit auszuführen sind und dass das eine ja fast schon anthropologische Konstante ist, Techniken zu gebrauchen, beziehungsweise der genau, eigentlich ist dann fast schon dieser Ausdruck des Gebrauchens führt in die Irre, weil es gar nicht so ist, dass es ein abgeschlossenes Wesen Mensch gäbe und das benutzt ein abgeschlossenes Ding Hammer, sondern ich glaube, dass es da schon sehr schnell zu solchen eben Gefügebildungen gibt. Also das bin ich vielleicht auch nah an so Theorien der Agentialität, wie zum Beispiel auch von Latour ausformuliert, also Actor Network Theory, die eben sagen würde, das ist immer schon, es gibt nicht das eine Subjekt Mensch und das hat irgendwie Handlungsmacht und dann gibt es irgendwie das Werkzeug und das wird gebraucht, sondern es bildet ein Verbund, ein Gefüge, ein Netzwerk, in dem dann neue Möglichkeiten und genau Handlungsspielräume überhaupt erst entstehen. Und ähnlich, um das vielleicht noch zu versuchen, aufs Digitale zu übertragen, also zum einen gibt es da wahrscheinlich so eine gewisse Vergessenheit manchmal auch, dass es sich dabei um Technologie handelt und dass es diesen technischen Aspekt irgendwie gibt. Und das passiert vielleicht auch relativ schnell, wenn man auf bestimmte und für unseren Alltag irgendwie wirkmächtige Momente des Digitalen schaut, nämlich Online-Netzwerke, soziale Netzwerke und alles Mögliche, was irgendwie so auch nicht physisch, nicht materiell erscheint. Und dann vergisst man häufig, dass es da aber auch immer diesen technologischen Aspekt gibt, der im Hintergrund mindestens mal abläuft, aber genauso wichtig ist. Auf der anderen Seite und dann wieder ein Versuch, Mensch und Technik zu trennen. Also dass man sagt, irgendwie es gäbe uns als Individuen in unserer heutigen Gesellschaft und dann gibt es halt diese Medien und dann kommen die beiden irgendwo zusammen und dann passiert was. Aber ich glaube, dass man das schon, die Verzahnung, dass sie viel früher anfängt und dass die eben gar nicht auflösbar ist. Und dass, wie gesagt, wir halt immer schon jetzt gerade eine Mensch-Medien-Verschränkung eigentlich sind und damit auch eine Mensch-Technik-Verschränkung.
Wo du das sagst, denke ich mir gerade, dass es irgendwie ein Bedrohungsmoment im Digitalen gibt für das Subjekt und ob daraus dann diese wegschiebende Bewegung kommt, oder? Dies eben, was im Diskurs irgendwie so sehr wichtig gemacht wird, so wir als Menschen, die selbstbewusst handeln können und selbstgesteuert handeln können und uns nichts von der Technik diktieren lassen. Wo liegt denn dieses Bedrohungsmoment?
Ich sehe, dass es diesen Diskurs auf eine Art gibt und dass der aber, glaube ich, auch nicht nur bezogen auf digitale Medientechniken existiert, sondern dass der auch schon früher immer wieder vorkam, als neue Technologien in die Welt kamen, also irgendwie Industrialisierung und dann Dampflokomotiven und die großen Fabriken und so weiter mit den halbautomatischen Webstühlen oder so. Da gab es auch diese warnenden Hinweise oder auch dass das irgendwie für die menschliche Autonomie oder so problematisch wäre oder dass Menschen mit dieser Geschwindigkeit zum Beispiel nicht mitkämen, die da durch die Maschinen in die Welt kommt. Ich würde sagen, dass dieses Ideal vom autonomen Subjekt noch nie in der Form Wirklichkeit war und auch, dass es irgendwie ein nostalgisches Sehnen nach einem früheren, natürlicheren oder weniger technifizierten Zustand, das immer eben eine Form von Träumerei oder von Romantisieren ist, die sich nach einem Zustand zurücksehnt, den es eigentlich nie gab, sondern schon seit, ja, wie gesagt, ich glaube, dass der gesamte Prozess der Menschwerdung eigentlich von dem Gebrauch und von dem Zusammenspiel mit Werkzeugen und mit der Bearbeitung des Selbst und der Welt durch Werkzeuge und der Beziehung in Beziehung setzen mit verschiedenen auch dann technischen Praktiken und Geräten, dass das genau von Anfang an eigentlich Teil unseres Daseins ist und immer wieder natürlich Veränderungsprozessen unterworfen und manche Einschnitte sind drastisch durch Entwicklungen und Erfindungen. Und ich halte es aber nicht für eine gute Art, damit umzugehen, zu versuchen, dahinter zurückzukommen, weil das sowieso auf eine Art nicht möglich ist, sondern mein Ansatz wäre zu sagen, wir müssen unsere Lage verstehen und wir müssen verstehen, was genau passiert denn durch und mit neuen Techniken, Technologien, Medien. Und wenn wir das besser verstehen, dann können wir auch uns vielleicht kleine Spielräume erarbeiten in dieser unserer aktuellen Lage.
Du sprichst ja in deinem Text auch von der Arbeit am Mythos des Digitalen. Was ist denn für dich dieser Mythos des Digitalen?
Der Mythos des Digitalen ist für mich genau diese Annahme, dass es sich beim Digitalen um etwas unkörperliches Handeln würde, also dass es irgendwie eine abstrakte Sphäre aus Nullen und Einsen wäre oder irgendwelche ätherischen Netzwerke, die zum einen vergeistigt sind und damit aber auch ganz schnell für menschliches Verstehen mehr zugänglich. Also es ist quasi so ein zweifacher Mythos von, das ist alles nicht materiell und es ist aber auch irgendwie nicht zugänglich für uns mit unseren kognitiven Fähigkeiten oder so. Und dieser Mythos, glaube ich, spielt einfach auch bestimmten Akteurinnen im Digitalen in die Hände, insbesondere denjenigen, die an Digitaltechniken etwas verdienen, also diejenigen, die die Technologien auf den Markt bringen, können damit quasi die digitalen Geräte und Praktiken und Programme verkaufen, ohne dass es und so einrichten, wie es für sie dann am gewinnbringendsten ist. Und ja, ich glaube auf der anderen Seite, dass es wichtig ist, diese bestimmten Mystifizierungen auch als solche zum einen zu entlarven und andersrum hinzugucken und die kritisch zu untersuchen und sich nicht zu scheuen, dass es da etwas zu verstehen geben könnte und das auch verstehen zu wollen. Ja, und der zweite Punkt natürlich auch, dass die, was dann eben auch Teil meiner Dissertation ist oder Teil der Grundthese meiner Diss, zu sagen, nee, das hat eben ganz viel immer noch mit sowohl irgendwie einer konkreten Leibkörperlichkeit von Menschen, aber auch insgesamt mit Materialität zu tun. Also da gibt es ganz massive oder auch wichtige und so weiter immer noch materielle Momente am Digitalen und die machen einen Unterschied. Genau.
Also könnte man vielleicht sagen, dass sich hier einerseits eine Technikvergessenheit trifft mit dem Mythos der Körpervergessenheit.
Ja, klingt erstmal gar nicht so schlecht, ja.
Und worin würdest du jetzt sagen, liegt die Taktilität des Digitalen? Also wo berührt uns Technik, wo berühren wir Technik und Medientechnologien?
Das ist die Frage, die ja eigentlich im Zentrum meiner Dissertation steht. Das heißt, ich werde sie auch gar nicht zur Gänze natürlich irgendwie hier beantworten können. Was für mich daran, genau, aber vielleicht um ein bisschen was anzudeuten, Taktilität begreife ich vor allem als ein breiteres Feld an Berührungsrelationen. Und Berührung meint dann eben zum einen so die ganz physische Ebene des haptischen Kontakts, der Wahrnehmung über Berührung und genau, die sowohl informierend als auch kommunizierend sein kann, aktiv-passiv, wie gesagt, und verschiedene Sinnesqualitäten umfasst. Also der Berührungssinn, glaube ich, ist einer der grundlegendsten Sinne, der auch mit anderen menschlichen Sinnen in einem fundierenden Verhältnis steht. Und dann ist für mich an dem Feld der Berührungsrelation aber auch interessant, dass sie eben nicht nur im physischen verbleiben, sondern auch auf die affektive Ebene gehen. Also Berührung meint dann eben auch eine psychosomatische oder eben, wie gesagt, affektiv-emotionale Bewegtheit oder eine Möglichkeit auf dieser Ebene Kontakt und Reiz und Anstoß und zu haben, zu bekommen, auszulösen vielleicht. Und diese Spannweite von eben dem physischen Berühren bis hin zum Affektiven, die sehe ich als besonders virulent im digitalen Medien und so, dass sie da eine wichtige Rolle spielen, eine häufig auch funktionskonstitutive Rolle. Und was das dann ich denke, dass es dann nochmal wichtig ist zu schauen, in welchen Momenten das jeweils eine Rolle spielt. Also wie werden Mensch, Maschine und Programm über Berührung so in Relation gesetzt, dass am Ende irgendwie ein funktionierendes, operierendes Ding, digitale Medien dabei rauskommt. Mitgenannt ist damit dann, wie gesagt, auch so verschiedene Formen der Relationen, also der Verhältnisse, die durch das Berühren und den Kontakt aufgemacht werden.
Also in der Art, wie ja Medientechnologien auch immer kleiner und handlicher geworden sind in den letzten Jahrzehnten, könnte man ja auch sagen, dass das Berühren viel stärker zugenommen hat, oder? Also dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel das Smartphone auch in der Hosentasche tragen, ist ja ganz was anderes als ein Standcomputer, der irgendwie im Büro stehen bleibt und uns nicht verfolgt.
Genau, da sprichst du einen total wichtigen Punkt an, dass diese Grundannahme von der Virulenz irgendwie des Berührens bezogen auf digitale Medien ist eine, die immer noch auch mit den Medientechniken in der Entwicklung steckt quasi. Also ich glaube, dass es diese Berührungsrelationen und die Ausweitung und Ausdehnung der Kontaktzonen zwischen digitalen Medien und Usern, dass das eher noch zunimmt. Indem eben die Geräte und Apparate immer kleiner werden und ja auch immer mehr mit der Umwelt eigentlich verschmelzen, also dass es quasi gar keinen Unterschied mehr gibt, teilweise oder immer weniger zwischen, das ist jetzt ein technisches Gerät und das ist an- oder auszuschalten und ich kann mit dem in Kontakt stehen oder nicht, sondern dass diese Kontaktzone auf Dauer gestellt wird quasi und es teilweise eben auch zu so Verschmelzungsprozessen kommt und zu einem umweltlich werden oder Milieu werden von digitalen Medien, was dann heißt, dass die Berührung auf eine Art permanent, zumindest potenziell permanent sein kann. Und vielleicht da noch ein Gedanke zu, was ich wichtig finde, im Blick zu behalten, auch bezogen auf die Berührungsrelationen. Es könnte ja so scheinen, als wäre Berührung etwas, was für Menschen vor allem relevant ist oder was Menschen können, irgendwie eine menschliche Fähigkeit oder vielleicht sogar noch Lebewesen. Ich würde aber dafür plädieren, dass Berührung auch mittlerweile von den Techniken und Programmen ausgehen kann. Also auch die sind ja mit Sensoren ausgestattet, verschiedenster Art und bespielen die Ebene der sowohl haptischen als auch affektiven Berührung, um mit Subjekten in Kontakt zu kommen. Und das heißt, manchmal gibt es da ja so auch Prozesse, die nicht synchron zueinander laufen. Das heißt, auf der einen Seite, wenn, denke ich irgendwie, ich habe mein Smartphone in der Tasche und das macht ja gar nichts, aber das Smartphone ist eigentlich die ganze Zeit dabei, mich abzutasten und zu berühren, in Anführungszeichen, indem es irgendwie meine Schritte zählt oder meinen Herzschlag misst oder irgendwas in der Art durch die Sensortechniken, mit denen es verbaut ist. Und da denke ich, dass diese, genau, Berührungsrelation nicht nur für in die eine Richtung funktioniert, also Menschen berühren ihre Devices und so weiter, sondern andersrum auch, wir werden berührt von Anwendungen und Geräten und Programmen und manchmal bewusst und häufig aber auch eben mittlerweile unbewusst.
Und spätestens der Vibrationsalarm macht einen dann darauf aufmerksam, wieder in Interaktion zu treten mit dem Gerät. Du verwendest ja für dieses Gefüge aus Mensch und Medientechnologien einen Fachbegriff.
Ja, genau. Also ich nenne das habe für mich irgendwie den Begriff des Agencement des Digitalen gefunden, der von Deleuze und Guattari herkommt. Deswegen auch die französische Schreib- und Ausspracheweise und da etwas meint wie eine Konstellation oder ich würde es im Deutschen dann eigentlich lieber mit Gefüge übersetzen und dieses Theorem kann oder versucht schon bei Deleuze und Guattari zu greifen, ein Zusammenspiel oder ein Zusammenstellen, ein in ein Verhältnis setzen von verschiedenen Elementen, die eben materiell, aber auch nicht materiell sein können. Also bei ihnen ist es dann das Agencement Machinique, was allerdings auch, also was quasi so ein mechanisches Gefüge sein kann, aber auch im psychischen, als psychischer Apparat quasi funktioniert. Also es ist irgendwie möglich, damit zu denken, dass es semantische und materielle und alle möglichen Teile zueinander in ein Verhältnis gesetzt werden und dann gemeinsam quasi als Agencement, als Gefüge produktiv sind, also dass sie irgendwie Wirklichkeit produzieren, um das irgendwie so abstrakt mal zu sagen. Und ich glaube, dass sich dieser Begriff ganz gut eignet, um weiter über Digitalität nachzudenken, weil da sowohl die materielle als auch die geistige Ebene miteinander so verwoben ist und das dadurch irgendwie Effekte erzielt oder Operationen ausführt. Und konkret, das ist allerdings auch auf eine Art eine analytische Trennung, die so nicht ganz durchzuhalten ist oder die einfach nur hilft, um etwas zu verstehen, aber dann auch wieder immer wieder durchgestrichen werden muss, würde ich eben sagen, dass das Agencement des Digitalen ist eben diese Zusammenschaltung, diese Verkopplung von Mensch, Maschine und Programm. Und die kann jeweils situativ und konkret ausgestaltet sein und dann verschiedene Effekte erzielen. Und mit diesem Theorem hat man vielleicht aber die Möglichkeit, die einzelnen Komponenten nicht aus dem Blick zu verlieren, also sowohl eben den immer menschlichen Agenten oder so, als auch das maschinell-technische, als auch das informatisch-programmatische. Und ich glaube, dass es wichtig ist, das immer zu versuchen, auch zusammenzuhalten und zusammenzudenken, wenn es um Digitalität geht, weil man sonst dem Gesamtphänomen nicht gerecht wird. Ja.
Und also du denkst ja beide, also wenn man das jetzt nochmal kurz quasi sprachlich trennen möchte, du denkst ja beide Seiten als aktive Partner in diesem Zusammenspiel, also sowohl Menschen, die berühren können, als auch Medien und Techniken, die Menschen berühren. Wie sieht es denn da mit den Affekten und Emotionen aus? Also ist das dann was, was nur dem Menschen vorbehalten ist, oder geht es auch in beide Richtungen?
Das geht auf jeden Fall in beide Richtungen. Es ist natürlich nicht so einfach, glaube ich, wenn man gerade von Emotionen spricht, da auch eine nichtmenschliche Emotion oder so ist vielleicht noch ein bisschen schwierig, aber ich glaube, gerade mit einem Affektbegriff lässt sich sehr gut auch über die Affektgefüge und Geschehnisse von Maschinen und Programmen nachdenken oder zumindestens wie Affekte innerhalb von Mensch, Maschine und Programm Gefügen wandern oder da durchlaufen oder sowas und dass es da Formen der Weitergabe, der Ansteckung, der Intensivierung und so weiter von Affekten gibt, an denen auch die maschinellen und informatischen Komponenten Anteil haben. Also dass sie darüber gerade auch, sei es Funktionen erfüllen oder teilweise auch ungewollte Effekte mit sich bringen. Und deswegen ist für mich der ja, auch dieses Nachdenken über Affekte des Digitalen nicht nur wichtig, um manche vielleicht auch um unser Zeitgeschehen in Teilen besser zu verstehen. Also warum bilden sich zum Beispiel Echokammern oder irgendwie, weiß nicht, populistische Strömungen? Ich glaube auch, dass das massiv etwas mit den Medientechniken unserer Zeit zu tun hat und damit, dass die so stark über Affekte funktionieren und affektive Dispositionen ausbilden und dann adressieren und aktivieren. Und auf der anderen Seite gibt es eben vor allem immer noch im Bereich der Entwicklung vielleicht von Digitaltechniken Bemühungen, diese affektive Ebene mehr adressierbar zu machen und Sensortechniken und Programme zu entwickeln, die genau über, was weiß ich, die irgendwie Gestik, Mimik oder aus sprachlicher Veräußerung Affekte auslesen können und daraufhin dann wieder einwirken. Und ich glaube, das ist ja diese affektive Ebene eh schon sehr tief in dieses digitale Mediengefüge, in die Architektur quasi digitaler Mediengefüge eingeschrieben ist, und noch weiter, als Potenzial aber ausgebaut wird.
Mit dieser Kulturtheoretikerin würde ich eine WG gründen.
Sarah Ahmed, weil die Gespräche mit ihr über Affekttheorie und Feminismus am WG-Tisch bestimmt inhaltlich total anregend und spannend wären, und sie mich auch mit der Poesie ihres Denkens und Sprechens jeden Tag erfreuen würde.
Mit dieser Kulturtheoretikerin würde ich gerne streiten.
Sibylle Krämer, weil sie so ein scharfer, schnelldenkender Geist ist und ich vor ihrer Arbeit großen Respekt habe und allerdings, was ihre Derrida-Lektüre sowie manche politische Positionen angeht, hätten wir sicher noch das ein oder andere zu diskutieren.
Und von dieser Kulturtheoretikerin würde ich mir ein Videotutorial wünschen.
Karen Barad zur Quantenphysik und Philosophie oder Philosophie der Quantenphysik.
Oh ja, da gibt es sicher viel zu erklären zur Quantenphysik.
Die hat das bestimmt schon gemacht, ehrlich gesagt, dachte ich mir dann hinterher, aber ja.
Ja, damit sind wir jetzt eigentlich schon auch fast am Ende. Deine Forschung ist ja jetzt irgendwie sehr vielfältig und betrifft sehr viele Bereiche. Kannst du dich denn da irgendwie theoretisch verordnen oder aus welcher Denkschule kommt denn dein Forschungsansatz?
Ich glaube, ich habe selber so ein bisschen auch eine Entwicklung vielleicht durchgemacht, was meine disziplinäre theoretische Zuordnung angeht. In meinem Studium habe ich mich viel mit Poststrukturalismus und französischsprachiger, zeitgenössischer, moderner Philosophie auseinandergesetzt. Also so eben Foucault, Derrida, Deleuze war so mein Dreigestirn und da vor allem auch die eben Macht- und Subjekttheoretischen Ansätze. Und dann habe ich aber eine Zeit lang eben in einem Arbeitsbereich an der FU war ich mit dabei, der sich mit Affect Studies auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, das ist dann so ein Einschlag, der für mich jetzt gerade total wichtig ist und durch mein Thema dann eben eine bestimmte Art von Technik und Medienphilosophie, aktuell eben auch dann konkret die Weimarer Medienanthropologie, die mich da prägt und inspiriert.
Ja, dann vielen Dank für diese spannenden Gedanken, die du da geteilt hast und vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir.
Das war Feinfühlig, das Kolloquium zum Hören am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie in Freiburg.